Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
Die Meditation ist schon ein Kerngeschäft der Naturheilkunde. Also früher hieß es die Ordnungstherapie bei Pfarrer Kneipp. Das ist ja so eine Ikone der Naturheilkunde. Da ging es natürlich, auch noch mehr ums Beten. Aber natürlich war da Spiritualität auch immer sehr groß. Und heute in der Naturheilkunde ist Meditation schon sehr, sehr wesentlicher Eckpfeiler.
Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören! Neben mir sitzt Professor Dr. Michalsen, ist seit 2009 Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel-Krankenhaus in Berlin und Inhaber der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde an der Charité. Eigentlich ist er Internist, Kardiologe, aber jetzt seit vielen, vielen Jahren innerhalb der inneren Medizin geswitcht. Herzlich willkommen, Herr Professor Michalsen.
Ja, herzlich willkommen, Frau Adler.
Wir sind ja beide aus Berlin. Wir sind uns schon öfter in den Medien, in der Garderobe über den Weg gelaufen. Mhm. Besonders beeindruckend sind, abgesehen von Ihrer Medienpräsenz, auch Ihre tollen Bücher, die sowohl Kollegen als auch ja den Laienleser faszinieren. Da ist zum Beispiel 2017 Ihr Buch, Bestseller, Heilen mit der Kraft der Natur erschienen. Mhm. Und jetzt ganz frisch mit Ernährung heilen, besser essen, einfach fasten, länger leben und auch schon wieder ein Bestseller.
Ja.
Haben Sie so ein Sendungsbewusstsein?
Also Sendungsbewusstsein ist ein bisschen überhöht, aber es ging mir schon bei den Büchern darum, sonst hätte ich sie ja auch nicht geschrieben, sonst macht man ja auch nicht den Aufwand, eine gute Idee zu verbreiten oder für das, was man steht in der Medizin. Und das war dann schon der Hintergrund, weshalb ich das alles gemacht habe.
Ja, das ist ja wirklich auch viel Privatzeit, die da drauf geht.
Genau, das muss man sich genau überlegen. Und es war aber auch so, dass ich sehe viele Patienten und Patientinnen und es wurde schon auch immer wieder und immer öfters an mich herangetragen, ja, kann man das denn irgendwo nachlesen und wäre es nicht mal schön, es gäbe mal ein Buch und so. Also dass ich schon auch aus meiner täglichen Arbeit heraus so das spürte, jetzt ist es mal an der Zeit, das irgendwie zu machen.
Leben Sie eigentlich selber danach, was Sie in Ihren Büchern und in den Medien erzählen? Oder sündigen Sie auch mal ganz doll?
Also schon. Also ich glaube in der Natur, also nicht 100%. Das wäre ja, dann wäre man ja auch ein unangenehmer Zeitgenosse. Und das geht mir auch in meiner Botschaft darum, man sollte ein bisschen geschmeidig, auch ein bisschen frei bleiben. Das darf ja kein Gesundheitszwang, kein Selbstoptimierungswahn werden. Aber in der Naturheilkunde ist es schon so, dass man, wenn man das nicht selber zumindest das meiste ausprobiert hat und ein bisschen befolgt, dann ist man A, unglaubwürdig und B, weiß man dann auch gar nicht, wie gut es wirkt. Und das war auch der Punkt so in meiner eigenen Vita, wo ich natürlich dann auch Dinge aufgehört habe, wo ich dachte, das macht keinen Sinn. Also ich war ja eben lange in der Kardiologie tätig und das macht keinen Sinn, seinen Patienten zu empfehlen, nicht mehr zu rauchen und dann in den Sozialraum zu gehen und sich eine Zigarette anzuzünden. So funktioniert das einfach nicht.
Und genau das ist ja auch interessant, wenn ein klassischer Kardiologe, Internist, Schulmediziner beschließt, so, jetzt lasse ich dieses klassische Fach hinter mir und gehe jetzt als Internist in die Naturheilkunde. Das gibt der ganzen Sache ja besonders viel Gewicht. Wieso haben Sie diesen Weg so beschritten?
Gut, ich muss schon sagen, ich bin auch ein bisschen vorbelastet, weil väterlicherseits und großväterlicherseits wurde schon Medizin mit Naturheilkunde, also Schulmedizin in Kombination mit Naturheilkunde betrieben. Das habe ich dann zwar lange abgelehnt, das macht man ja so, gerade auch in der Pubertät, aber auch als junger Arzt, dass man sagt, ich möchte jetzt erstmal auf jeden Fall anders sein als der Vater. Aber letztlich war das schon da. Und dann kam aber das andere, das war ich war wirklich viele Jahre in der internistischen Intensivmedizin, in der Kardiologie, in der Notfallmedizin tätig. Insgesamt waren es 8. Und ich hatte doch dann immer mehr das Gefühl, das hat keinen nachhaltigen Nutzen, was ich da mache. Es kommen immer wieder die gleichen Patienten. Drehtüreffekt ist das Fachwort. Immer wieder neuer Herzanfall, neues Gefäß verschlossen. Immer wieder mehr Tabletten und noch mehr Interventionen und Operationen. Und das hat mich frustriert, sodass ich schon dachte, okay, wenn ich jetzt die Ursachen betrachte, beispielsweise Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, das wissen wir alle, da kümmert sich aber gar keiner drum, sondern wir stehen den ganzen Tag am Kathetertisch und friemeln da herum. Und dann war das schon so, dass ich dachte, jetzt solltest du vielleicht gucken, dass du in der nächsten Phase deines beruflichen Lebens vielleicht da noch mehr Sinnfindung findest. Das andere hat auch einen Sinn, also ich möchte da nicht falsch verstanden werden, aber es ist wirklich oft nicht nachhaltig und ich wollte dann mehr an die Wurzel des Ganzen gehen.
Wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hat und hohen Blutdruck, dann gibt man ja klassischerweise Blutverdünner und Blutdrucksenker. Machen Sie das auch oder lösen Sie das anders?
Ja klar, ich habe ja mein schulmedizinisches Gehirn nicht abgestellt. Das ist die gute Schulmedizin, die ist die Grundlage, aber ich versuche halt immer da, wo es einfach nur um Symptomlinderung geht, um Kontrolle und nicht mehr die Ursache da ist, da versuche ich mit der Naturheilkunde, mit der Lebensstilveränderung dann sofort mit reinzugehen. Und das Wichtigste ist vielleicht, dem Patienten und der Patientin auch zu vermitteln, dass das das Wichtigste ist. Das geht ja oft verloren. Die Patienten, die haben ein Herzleiden oder ein Problem, sie kommen zu dem Arzt in die schöne Praxis. Die Technik spielt eine ganz große Rolle. Das sind die Bildschirme, der Ultraschall, die Sachen sowas. Für die Patienten entsteht der Eindruck, das ist das Wichtigste. Und wenn das gut gemacht wird, ist die Sache erledigt.
Man gibt ja auch Verantwortung in dem Moment dann ab.
Man nennt es in der Fachsprache, das ist die Eigenkontrolle gibt man ab. Na, man denkt so, ich bin krank und der löst das Problem. Und ich bin raus. Und wenn wir diese Technik natürlich auch sehr, sehr ausschmücken und wenn wir die dauernd unterstreichen, alle schauen gebannt und zeigen, da ist die Verengung, die habe ich jetzt aufgemacht, dann verfestigt sich das, dass das das Wichtigste ist. Und gerade in der Kardiologie jetzt bei Herzinfarkt, auch bei Schlaganfall, ist ganz klar, 90% der gesamten Heilung passiert nur über Lebensstilveränderungen und nicht über die Technik, nicht über die Medikamente.
Wenn man das alles weiß, warum fällt uns das als Menschen immer erst zu spät auf? Warum machen wir das nicht alle automatisch? Ist das vielleicht etwas, was wir mehr unterrichten müssen in allen gesellschaftlichen Ebenen, Bereichen? Also nicht mal die Naturheilkunde ist ja Gegenstand des Medizinstudiums, nicht mal da.
Ja, da ist halt eine Schieflage passiert. Ich glaube, es ist aber auch ganz normal. Ne? Also ich meine, das ist ja auch eine fantastische Entwicklung, die in der Medizin passiert ist, mit der ganzen molekularen Medizin, der Technik ist atemberaubend. Und ich muss ja auch zugeben, am Anfang, als ich das gemacht habe, war ich ja genauso gefesselt und beeindruckt. Und dann ist man auch von sich selber noch beeindruckt, wenn man dann, erst hat man Angst davor und dann denkt man, oh, wenn man seinen ersten Herzkatheter gemacht hat oder zum ersten Mal so intensivmedizinisch da jemand erfolgreich zurückgeholt hat, dann ist man ja mit sich selber sehr zufrieden. Und dann verdrängt man auch ein bisschen so diese Fragen. Hast du dir eigentlich jemals die Statistik angeschaut, wie lange die Lebenserwartung von dem ist, den du jetzt mit dieser Technik gerade zurückgeholt hast? Also ich glaube, es ist normal, dass wir uns da erstmal aufhalten und uns da fokussieren. Und es wäre aber natürlich wirklich schön, wenn wir uns da nicht nur blenden lassen, sondern einfach auch gucken, wie sieht's denn wirklich in der Realität aus. Und da kommt man mit der Technik zwar im akuten Moment sehr weit, im akuten Herzinfarkt, aber bei den ganzen chronischen Erkrankungen eben nicht so weit.
Können Sie denn mal erzählen, wie Sie Ihr eigenes Leben so gestalten? Also Sie sind jetzt hierher zum Beispiel mit dem Fahrrad gekommen. Sie sind schlank, Sie sehen sehr gesund aus. Sie trinken einen gesunden Kräutertee. Also was tun Sie alles persönlich?
Also wie gesagt, wichtig ist mir nochmal, ich versuche da jetzt nicht in unerträglicher Zeitgenosse zu werden. Und ich versuche auch nicht dauernd da mit moralischem erhobenem Zeigefinger da rumzurennen. Aber ich mache schon einiges selber, vor allem, weil es mir gut tut, weil ich halt auch wie Sie auch, ich meine, der Job ist schon auch anstrengend und ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, mir geht es insgesamt besser, wenn ich das, was ich den Patienten empfehle, auch selber in mein Leben einbaue. Das fängt an mit Yoga-Übungen mal morgens oder vor allem abends, wenn vielleicht der Rücken mal schmerzt oder wenn man sich verspannt fühlt. Also ich habe viele Jahre Yoga gemacht und kann die Übungen alle selber, sodass ich das selber einsetzen kann. Wenn der Stresslevel sehr hoch ist, meditiere ich. Das würde ich am liebsten jeden Tag gerne eine halbe Stunde machen. Das gibt aber mein Zeitplan nicht immer her. Oder dann sind die Kinder vielleicht auch noch, die lieber mit dem Papa spielen wollen. Da kann ich mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, Schluss, ich meditiere jetzt. Aber Meditation ist etwas, das steht auch ganz oben auf meiner Liste. So, bei der Ernährung bin ich relativ konsequent. Also ich ernähre mich vegetarisch seit 12, 13 Jahren. Also ganz wirklich.
Kein Fisch, nicht mal das?
Nein, 100% vegetarisch. Mhm. Und was ich auch nicht immer versuche, nach draußen so zu sagen, ist, ich trinke keinen Alkohol, auch seit 10, 15 Jahren. Aber rauche natürlich auch nicht mehr wie früher. Und was mache ich noch? Ich mache Sport, wenn ich Zeit habe.
Yoga ist kein Sport?
Ja, Yoga ist was Wunderbares, weil Yoga beides ist. Also ein wie wir sagen, Mind-Body-Verfahren, ein Entspannungsverfahren und eine Bewegung. Ne? Mhm. Aber so aerobes Ausdauertraining, mhm, das ersetzt es nicht. Also etwas, wo man das Herz-Kreislauf-System noch trainiert.
Also Joggen, Fahrradfahren
oder im Sommer natürlich Schwimmen. Mhm. Finde es immer toll, dass wir in Berlin viele Seen haben und dann ab an den Schlachtensee oder an die Krumme Lanke ein bisschen schwimmen. Und was mache ich noch?
Also der Professor im See, ne, wissen wir Bescheid,
ja,
wenn wir
genau,
sie im Sommer suchen.
Ja, genau. Gartenarbeit ist auch klasse. Und vielleicht, was ich auch immer probiere einzubauen, dass im Alltag einfach so viel Bewegung wie möglich. Das sage ich auch allen meinen Patienten. Aber ich glaube, da tun wir uns alle schwer. Das hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich das irgendwann auch wirklich so von innen heraus gespürt habe. Also, dass ich wirklich mich freue, wenn ich jetzt sage, oh Mensch, ich finde jetzt keinen Parkplatz hier. Ich muss jetzt einen Kilometer oder 2 Kilometer weiterfahren. Hätte ich mich früher geärgert und hätte noch 3 Runden gedreht, bis ich einen Parkplatz finde. Und heute freue ich mich dann und denke, ja, ist doch klasse. Hast du heute mal wieder umsonst einen Spaziergang 1 bis 2 Kilometer.
Tolle Einstellung. Und Meditation, da liest man auch einiges. Was passiert im Körper mit Meditation?
Ja, am meisten passiert natürlich im Kopf. Es passiert auch viel im Körper. Das ist klar, der Blutdruck sinkt, das Herz beruhigt sich, Stresshormone werden abgebaut, die Verdauung normalisiert sich. Ne? Wenn wir Stress haben, haben wir ja meistens, viele Menschen haben Verdauungsbeschwerden heute. Ne? Und im Volksmund gibt es ja diesen Ausdruck, man hat Schiss, ne? Also wenn man Stress oder Angst hat. Das heißt, die Verdauung wird immer angetrieben, wenn man da zu viel um die Ohren hat. Und also das sind viele, viele gute körperliche Effekte der Meditation. Was ich aber bei der Meditation am wichtigsten, am bedeutendsten finde, ist, man kriegt auf das eigene Leben die Vogelperspektive. Also oft, es geht mir ja nicht anders, steckt man in all den Sachen einfach immer drin. Es gibt das Sprichwort, man sollte nicht in den Sachen sein, sondern bei den, also nicht in den Dingen, sondern bei den Dingen. So, und wenn man jetzt ganz viel Ärger hat auf der Arbeit, das habe ich natürlich wie alle auch als leitender Arzt die ganze Zeit. Zu mir kommen die Dinge ja meistens, wenn die Dinge nicht funktionieren. Ne? Und so, dann kann man da eintauchen. Ne? In der Wissenschaft kann man eintauchen. Dann ist immer zu wenig Zeit und es gibt Kummer und Sorgen. So. Und bei Meditation, wenn man da sitzt eine halbe Stunde, dann kriegt man eine sehr gute Distanz zu all dem. Dann kommt man eigentlich so ein bisschen an den Kern des Lebens, und das Leben ist kurz, das realisiert man dann immer wieder, das ist auch vergänglich, das kann auch schnell vorbei sein. Und es gelingt mir dann, und ich dann einfach wieder auf das Wesentliche den Blick zu richten, dass man vor lauter Betriebsamkeit nicht den Blick verliert für, wie kostbar und schön dieses Leben ist.
Und lernt man das auch in der Naturheilkunde oder belegt man dann eigene Kurse oder liest man das?
Die Meditation?
Ja.
Die Meditation gehört schon, ist schon ein Kerngeschäft der Naturheilkunde. Also früher hieß es die Ordnungstherapie bei Pfarrer Kneipp. Das ist ja so eine Ikone der Naturheilkunde. Da ging es natürlich, er war Pfarrer, da ging es natürlich auch noch mehr ums Beten. Aber natürlich war da Spiritualität auch immer sehr groß. Und heute in der Naturheilkunde ist Meditation schon sehr wesentlicher Eckpfeiler. Aber man muss schon auch sagen, es ist nicht leicht, weil man muss eben Zeit investieren. Und vielen Menschen, und mir geht es auch immer wieder so, ist so, wenn man die ganze Zeit immer nur denkt und betriebsam ist und in sein Smartphone dauernd guckt und E-Mails checkt, dann denkt man im ersten Moment, man wird verrückt, wenn man sich einfach nur hinsetzen soll, still sein und nichts denken.
Angesichts dessen, dass man eh keine Zeit mehr hat.
Ja,
ne, für
genau,
nichts.
Ja, genau.
Zu Ihnen kommen ja auch viele Menschen mit rheumatischen Beschwerden, mit Gelenkproblemen, Schmerzen. Ist das auch eine Zivilisationskrankheit, so wie auch Schlaganfall und Herzinfarkt?
Nicht ganz so wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Also gerade bei Rheuma, da ist es auch gibt es eine ganz starke genetische Komponente. Bei den Gelenkschmerzen, also bei der Arthrose oder wenn wir den Schmerzbegriff noch weiter fassen, bei Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, da wird es dann aber doch immer mehr auch eine Zivilisationskrankheit, aber vor allem auch deswegen, weil wir heute älter werden als früher. Wir erleben heute mehr Erkrankungen als früher. Früher sind wir einfach viele Menschen mit 50, mit 60 gestorben. Das heißt, die hatten gar keine Gelegenheit, groß ihre schmerzhafte Arthrose zu erleben. Also insofern kommen wir heute natürlich auch in, wo wir schönerweise alle älter werden, eben doch auch mit mehr solchen chronischen Erkrankungen in Beziehung.
Was ist denn genau der Unterschied zwischen Arthrose und Rheuma? Ich glaube, das wird oft durcheinander geworfen.
Rheuma ist also eine rein entzündliche Erkrankung. Die betrifft auch den ganzen Körper. Und infolge einer entzündlichen Immunreaktion werden dann die Gelenke, die Innenhäute der Gelenke geschädigt. Das kann aber auch die Muskeln angreifen. Und bei Rheuma vielleicht das Wichtigste ist, das muss man wirklich gleich von Anfang an auch sehr gut behandeln, auch mit Medikamenten, sonst können da wirklich nicht mehr rückführbare Schäden an den Gelenken entstehen. Bei der Arthrose, da hat man früher gesagt, das ist eine reine Abnutzung. Das stimmt nach heutiger Lesart, nach heutigem Wissen nicht mehr so ganz. Da ist auch ein bisschen Entzündung dabei, aber bei weitem nicht so stark wie beim Rheuma. Und bei der Arthrose spielen eigentlich zwei große Faktoren eine Rolle, wie die entsteht. Das eine haben wir heute fast gar nicht mehr, nämlich die Überbeanspruchung. Das war früher ganz klassisch ein Fliesenleger, der den ganzen Tag auf den Knien rumgerutscht ist, hatte eine Kniearthrose. Oder jemand, der unter Tage immer gebeugt gearbeitet, hatte viele Rückenprobleme. Wir arbeiten ja heute eigentlich fast gar nicht mehr körperlich. Die meisten Menschen arbeiten ja am Schreibtisch. Trotzdem hat die Arthrose zugenommen und das liegt vor allem an der Art unserer Ernährung und dass unser Gewicht zu groß geworden ist und deswegen die Gelenke mehr zu tragen haben und zu schaffen haben als früher.
In der inneren Medizin gibt man ja dann oft Immunsystem unterdrückende Medikamente und Cortison und Schmerzmittel, die ja auch alle ordentliche Nebenwirkungen haben. Was sind denn da Ihre naturheilkundlichen Ansätze?
Wir versuchen erstmal zu gucken bei der Schulmedizin, was muss sein, ne, und was ist möglicherweise verzichtbar. So, und da, wo es verzichtbar ist, da grätschen wir dann eben rein mit naturheilkundlichen Methoden. Ja, das kann jetzt zum Beispiel beim Rheuma gibt es Heilkräuter, Gelbwurz, Kurkuma beispielsweise oder Ingwer innerlich eingenommen oder halt als Essen. Das hat einen entzündungshemmenden Effekt. Man kann äußerlich auf die Gelenke, auch bei Arthrose, Kohlblätter drauflegen. Die muss man vorher mit dem Nudelholz walken, damit die Säfte des Kohls herauskommen. Und dann legt man die über Nacht über das schmerzhafte oder entzündete, geschwollene Gelenk und dann erfährt man sehr gute Linderung. Man kann aber auch, das ist eigentlich das berühmteste Verfahren in der Naturheilkunde bei allen Gelenkproblemen, man kann mit Heilfasten sehr viel erreichen.
Also, da sind Sie auch ein Experte, sehr bekannter Experte für das Heilfasten.
Ja, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, neben Meditation das Heilfasten. Ja, weil das wirklich so beeindruckend ist. Also das sehe ich ja jeden Tag, ich sehe jeden Tag Rheumakranke, die mit geschwollenen Gelenken, mit schmerzhaften Gelenken wirklich schwerer Beeinträchtigung der Lebensfreude kommen und dann fasten die und dann sehen sie, da können sie die Uhr, den Kalender danach stellen, 2. Fastentag, 3. Fastentag, die Gelenke werden schlanker, sie tun nicht mehr weh und das ist dann so ein bisschen, jetzt nicht ganz wie in der Bibel, aber schon so ein bisschen, dass viele dann tatsächlich den Stock wegwerfen nach dem 7. Tag und sagen, huch, was ist da passiert? Wobei, das ist ja immer ganz wichtig, man muss die Dinge reell dennoch bewerten. Man kann nicht immer fasten, ne? Und deswegen der Effekt des Fastens, der lässt dann auch wieder nach. Und es ist dann sehr wichtig, wenn man so eine tolle Erfahrung im Heilfasten gemacht hat, kann man die nur halten, wenn man sich danach einigermaßen ordentlich gesund ernährt. Sonst hält es nicht lange an.
Wie ist es denn, wenn man zweimal im Jahr Heilfasten macht? Hat das einen nachhaltigen Effekt auch? Also auch unter der Voraussetzung, dass man dann gesund weitermacht?
Ja.
Kann man so einen Impuls setzen, der dann wirklich
ein paar Monate... Also bei Rheuma kann man da tatsächlich Medikamente einsparen, zum Beispiel Cortison einsparen. Man kann nicht auf diese ganz wichtigen Basismedikamente verzichten, aber eben auf Schmerzmittel, Cortison kann man verzichten. Bei Bluthochdruck ist es die Regel, dass man Medikamente reduzieren oder absetzen kann. Bei Diabetes kann man die Erkrankung heilen, wenn man das macht. Also da gibt es viele Indikationen, viele Bereiche, wo das richtig Gutes tut.
Das kann man auch sehr gut in beiden Büchern nachlesen und auch hören als Hörbuch, stimmt's?
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Ich war bei Ihnen schon in der Klinik und habe Sie besucht und wir beiden haben was ganz Tolles gemacht. Das habe ich auch in meinen sozialen Medien geteilt und es war ein großer Aufruhr. Wir waren in der Kältesauna.
Ja.
Können Sie das nochmal erzählen? Also nicht, was wir beide gemacht haben. Ja, wir sind im Kreis gelaufen und haben gegen die Kälte angekämpft, aber was das mit unserem Körper macht, was es eigentlich ist.
Ja, genau. Ja, ja, das war sehr schön, als wir da.
Ich zeige Ihnen gleich nochmal die Fotos.
Ja, genau, genau. Also das Fachjargon systemische Kryotherapie, ne, also die systemische Kältetherapie, ja, das ist ein Kammersystem mit einer Vorkammer, damit es nicht gleich ganz so wuchtig ist, und einer Hauptkammer mit minus 110 Grad Celsius Temperatur. Und da ist man natürlich erstmal baff und überrascht, denkt sich, minus 110 Grad, das gibt's ja im Weltall vielleicht, aber hier bei uns nicht. Und das ist tatsächlich so ein Fortgedanke der Kneipptherapie, also der Kältetherapie. So ein kalter Guss gut tut. Oder man kann ja auch bei ins Gelenk mal Schmerz, holt man sich so ein Eispack aus der Eistruhe, macht es drauf. Und man kann den ganzen Körper quasi so kurz schockfrieren, so kurz mit Kälte maximal stimulieren. Und das macht diese Kältekammer. Und da ist man dann, ja, wir haben es ja erlebt, da ist man dann so 2 bis 3 Minuten drin, soll man sich bewegen und da läuft ein bisschen Musik, die Zeit vergeht eigentlich ganz gut. Und danach passieren wundersame Dinge. Also Menschen, die eben Schmerzen haben oder hatten, sei es durch Rheuma oder Rückenschmerz, sind dann wirklich für mehrere Stunden schmerzfrei oder stark schmerzgelindert, dann können wir mit der Physiotherapie wunderbare Dinge auf einmal hier einbauen. Was für mich immer das Spektakulärste ist, das macht sehr gute Stimmung, die Kältekammer. Also das hat einen antidepressiven Effekt, weiß man nicht genau warum. Übrigens auch wie extreme Hitze und Wärme auch für kurze Zeit. Also der Körper wird da so ein bisschen wachgerüttelt, wie auch immer. Manche sagen auch, das ist quasi so ein, der Körper ist froh, der dachte, jetzt ist er tot, dass er es überlebt.
Euphorie, das stimmt. Ne?
Auf jeden Fall ist es halt was ganz Besonderes, es ist ein ganz starker Reiz und das ist eine grundnaturheilkundliche Regel, wenn man einen starken Reiz macht, sei es, indem man viele Tage nichts isst, sei es, indem man eine 8-stündige Wanderung macht oder indem man eine Kältekammer geht, dann bewirkt man eine Veränderung in diesem Körper. Und wenn man krank ist, ist das meistens eine Veränderung hin zum Guten.
Ist denn auch die Hitzesauna dann auch so ein starker Reiz oder ist der schwächer?
Also die klassische Sauna, die finnische Sauna ist schwächer. Da reguliert ja der Körper ganz stark gegen. Das heißt, der versucht sich ja gegen diese Temperatur zu wehren, indem wir schwitzen. Na, das heißt, der versucht da einfach, die Erhöhung der Temperatur abzuwenden. Aber es gibt schon auch solche technischen Geräte, eine Hyperthermieliege, wo der Körper ausgetrickst wird. Und zwar ist da eine Wasserfilterung in den Infrarotlampen. Also wir kennen ja alle das Rotlicht und diese Infrarotlampen. Ne, das ist, und da wird ja die Haut ganz warm. Mhm. Wenn man da eine Wasserschicht drüber macht, dann wird die Haut nicht warm, sondern die Hitze entsteht erst 2-3 Zentimeter unter der Körperoberfläche. Das ist die systemische Hyperthermie. Mhm. Und wenn man das macht, kann man den Körper richtig schön
überraschen.
Der kriegt quasi wie so ein Fieber. Das ist ein künstliches Fieber. Und da haben wir auch die gleichen Effekte. Ganz stark stimmungsanhebend, euphorisierend, schmerzlindernd.
Sie haben mir auch erzählt, dass es da einen Mann gab, der dann immer sofort nach Hause gefahren ist zu seiner Frau, weil er plötzlich nicht nur euphorisch war, sondern auch liebesbedürftig.
Ja, genau. Da gibt es die überraschendsten Impulse, körperlich und auch emotional. Aber halt, wie gesagt, das ist letztlich auch ein Zeichen der Lebenskraft.
Ja, und, absolut. Ja. Ich kann mir vorstellen, Leute rennen ihnen da die Bude ein. Also auch aus Präventionsgründen, nicht nur, wenn man was hat, sondern...
Ja, die Kältekammer ist sehr, sehr beliebt. Und es, wobei jetzt mehr und mehr Kältekammern gebaut werden, vor allem im Leistungssport. Also die Profifußballclubs, die haben das... Ich habe mir auch sagen lassen, dass manche Fußballspieler, Mario Götze zum Beispiel, jetzt in ihr Haus schon solche Kältekammern eingebaut haben. Also das verbreitet sich gerade ein bisschen.
Jetzt habe ich noch zu diesem Teil 2 Fragen. Erstens, vegetarische Ernährung. Eigentlich haben wir doch ein Gebiss, was auch für Fisch- und Fleischgenuss erfunden worden ist. Warum sind Sie davon überzeugt, dass das jetzt doch nicht sein muss und man lieber doch nur Pflanzenkost zu sich nimmt?
Also vom Evolutionären muss ich so ein ganz klein bisschen noch einhaken. Also wir haben schon ein Allesfresser-Gebiss, aber unser Gebiss und auch unser gesamter Verdauungstrakt ist schon überwiegend so ausgelegt wie auch bei unseren Vorfahren, den Menschenaffen und den Affen. Und die spucken jetzt eine Mücke nicht aus, wenn die zwischen der Blätterkost ist, aber das sind schon überwiegend Pflanzenesser. Also anatomisch gesehen sind wir schon für eine, ich sag mal, ganz überwiegende Pflanzenkost ausgerichtet.
Auch die Inuit, die ja gar keine Pflanzen haben teilweise.
Ja, wir sind potenziell alles Fresser. Also das heißt, wir überleben, ne? Zum Beispiel auch die Inuit, wobei man sagen muss, die Inuit, ob es jetzt daran liegt oder auch was anderes, aber die hatten auch nur eine Lebenserwartung von 50 Jahren. Ne? Also das heißt, es ist so richtig gut bekommen, tut sie ihn auch nicht. Und seitdem sie jetzt mehr die westliche Ernährung mit mehr Gemüse und zu sich nehmen, leben sie länger. Es ist aber so, wir sind Allesfresser. Man weiß auch, dass wahrscheinlich in einer gewissen Phase unserer Hirnentwicklung war es ganz wichtig, dass tierisches Eiweiß mit auf dem Speiseplan stand. Fakt heute ist aber, dass wenn überall die Bevölkerung, die am wenigsten tierisches Eiweiß oder tierische Lebensmittel zu sich nehmen, am gesündesten und am langlebigsten sind. Das durchzieht sich von Japan, Okinawa bis religiösen Gruppen wie die Adventisten in Kalifornien. Da gibt es eine Ecke, wo man sich überwiegend vegetarisch ernährt. In Afrika gibt es so Hotspots. Also Sie können das eigentlich überall so auf ein Nenner bringen. So, das ist aber eigentlich die eine Geschichte. Es ist aber sicherlich nicht so, dass wenn man jetzt einen Sonntagsbraten einmal pro Woche essen würde, dass das gesundheitsschädigend ist. Ne? Also das beim Fleisch und bei der Wurst ist sicherlich die Menge das große Problem, was da schiefgelaufen ist die letzten 50 Jahre. Da sind sich eigentlich auch alle Forscher einig, dass das, was wir heutzutage essen, so Deutschland im Schnitt 1,2 Kilogramm Fleisch pro Woche, das ist einfach massiv zu viel. Für mich war nochmal eine ganz andere Sache ausschlaggebend. Also ich hatte, für mich stand so eine, da gab es eine Entwicklung in der Kardiologie, wo ich eben, als ich Rauchen aufhörte und eben meinen Patienten die Mittelmeerkost auch anempfohl, wo ich einmal pro Woche noch Fleisch gegessen habe, also Sonntagsbraten sozusagen oder mal ein Stück Fisch, und damit ging es mir eigentlich ganz gut, ich war ganz zufrieden. Für mich war die Ethik dann irgendwann ausschlaggebend, also so dass ich, wie viele andere auch, gelitten habe unter den Bildern von ja Massentierhaltung und all den Folgen und dann für mich beschlossen habe, dass ich da jetzt konsequent bin.
Sie haben Okinawa erwähnt. Die Leute, habe ich gehört, stehen auch früher vom Essen auf, als sie satt sind. Das heißt, so ein bisschen Hunger ist gar nicht schlecht. Und genau. Sie sprechen auch vom intermittierenden Fasten als eine Möglichkeit, eine Alternative zum Heilfasten?
Genau, Alternative oder auch Ergänzung. Also man kann das eine tun und das andere noch danach praktizieren, das ist auch gut. Ja, das ist auch spannend. Also wenn man so anschaut, die Hochkulturen der Welt, also wo eben auch die Hotspots der Langlebigkeit heute in Teilen noch bestehen, da gibt's immer diese Regeln, man soll sich nicht satt essen, man soll vom Tisch aufstehen, bevor man satt ist. Ne? Oder es gibt die Regeln wie in Costa Rica oder auch zum Teil bei den Adventisten, am besten nur zwei Mahlzeiten, ne, statt drei, also eine Mahlzeit auslassen. Das durchzieht sich wirklich durch die ganze Welt und es gibt eine extremst beeindruckende, umfangreiche Laborforschung, und die belegt, dass im Großen und Ganzen ist das für fast alle Erkrankungen präventiv wirksam, wenn man weniger isst oder wenn man täglich eine längere Pause.
So 16 hat. Stunden oder 18 Stunden.
16, 18 Stunden ist schon ein bisschen viel. Das ist, 16 ist jetzt sehr in. Es reichen wahrscheinlich, Frauen sind etwas im Vorteil, bei Frauen reichen wahrscheinlich 13 bis 14 Stunden. Ja. Bei Männern sind es erst 15 bis 16 Stunden. Ehrlicherweise muss ich da sagen, aber das ist nicht alles ganz genau geklärt. Ich erzähle immer gerne den Schwank meines Forscherkollegen Satchitananda Panda. Ich glaube, das habe ich auch in einem meiner Bücher mal beschrieben. Mit dem saß ich bei einem Kongress in Italien im Taxi, und er ist eigentlich der Entdecker des 16-8-Fastens. Ne? Er hatte da Tierexperimente gemacht und hatte wahnsinnig renommierte Publikationen da gemacht, und wir hatten es so ganz nett. Und dann habe ich gefragt, Mensch, Satchin, wie hast du denn eigentlich, wie bist du auf diese Idee mit dem, warum gerade 16,8 und so? Und er meinte, ja, das wäre eine ganz interessante Geschichte, weil das würden ja viele denken, das hätte physiologische, wissenschaftliche Gründe. Aber er sagte, rein Technisch mussten sie also die Mauskäfige von einem Gebäudeteil zum anderen wechseln. Also im einen war das so, dass da eben Essen immer zur Verfügung war, im anderen eben nicht. Und da hatte er einen Mitarbeiter, einen Doktoranden, und der war Familienvater frischer, und der hat ganz strikt seine Arbeitszeiten eingehalten. 8 Stunden. Der hat nach 8 Stunden den Griffel fallen lassen, hat deswegen gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber 9 Stunden geht nicht, 10 Stunden geht nicht. Es kann nur ein Intervall von 8 Stunden sein. Dann bin ich dabei, weil er das Ganze transportieren musste, und so entstand das 16:8.
Wie stark. Als Vegetarier ist Ihnen ja Milch erlaubt. Ich als Hautärztin sage meinen Patienten immer, oh, Milch macht Akne in Mengen mehr als 200 Milliliter am Tag. Und auch andere Fachbereiche sagen ja immer, das ist ja eigentlich ein Produkt fürs Kälbchen und nicht für den Menschen. Mhm. Und so große Mengen stehen in der Kritik. Was ist da so Ihre Position?
Ja, das ist auch meine Position. Also das heißt, ich denke wirklich, große Mengen machen biologisch keinen Sinn, weil das ja wirklich ein Wachstumsgetränk, ein Wachstumsdrink für Kälbchen ist. Ne? Und andererseits ist es natürlich schon so, dass wenn man sich jetzt rein vegan ernährt und nicht sehr, sehr aufpasst und sehr umsichtig ist, dann läuft man natürlich schon so in einige Mängel rein. Vitamin B12 ist zum Beispiel da zu nennen. Das ist eigentlich kein Problem, kann man Vitamin B12-Dragee nehmen oder Lutschtablette. Aber insofern finde ich es eigentlich ganz bequem, eine kleine Menge Käse oder eine kleine Menge Milchprodukte zu sich zu nehmen. Aber auf jeden Fall würde ich auch sagen, es geht nur um kleine Mengen. Also die mediterrane Ernährung, die ja auch, denke ich, wo sich ja alle einig sind, dass das eine sehr, sehr gesunde Ernährung ist. Da wird ja Käse auch nur zum Würzen und nicht wie bei uns Zentimeter dick aufs Brot gemacht, Feta oder Pecorino oder sowas. Ich denke, das ist die Art, wie man mit Käse umgehen sollte. Milch nicht als Getränk. Und bei Joghurt ist die Frage, der ist natürlich eher gesund aufgrund der probiotischen Eigenschaften, wobei man da fairerweise sagen muss, das kann man mit Soja genauso machen oder mit Mandeljoghurt. Also da braucht es nicht einen Kuhmilchjoghurt.
Das heißt, so Alternativmilchen, auch wenn die ein bisschen künstlich hergestellt sind, sind eine Alternative?
Ja, also ich verwende die auch sehr viel. Also ich esse mein Müsli mit Hafermilch und trinke meinen Espresso wenn ich ihn als Macchiato mache, mit Mandelmilch. Ich finde, das schmeckt genauso gut.
Wir wechseln jetzt das Thema, und es geht jetzt um die Kommunikation. Ja. Ich habe ja im Vorfeld auch Hörer gefragt, was sie für Fragen an sie haben. Und da ist mehrfach gekommen, dass sie ein unheimlich sympathischer Mensch sind. Oh. Sie waren wohl auf Vorträgen, wo Menschen sie gehört haben und gesagt haben, er hat alles beantwortet. Und das ist nämlich auch genau meine Frage. Ja. Wie gehen Sie denn mit diesen vielen Fragen Ihrer Patienten um? Das sind ja wahrscheinlich dieselben Fragen, die ich habe, und noch viel mehr.
Ja.
Also ist ja ein riesen Leidensdruck dahinter. Was finden Sie, macht einen guten Arzt aus?
Ja, also das Wichtigste in meiner Sicht ist, also ich kann natürlich nur, das ist natürlich meine persönliche Sicht, ne, das hat nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber für mich sehr wichtig ist, dass ich mich verständlich ausdrücke. Ich erlebe viele Ärzte, auch viele meiner jungen Ärzte, die ich einstelle, die den Patienten erstmal mit dem medizinischen Fachjargon zureden, den er ja nicht versteht. Und ich finde, das ist die absolute, fast schon eine Pflicht eines guten Arztes, in der Sprache, in einer verständlichen Sprache zu reden. Das halte ich wirklich für extrem wichtig. Das Zweite ist dann, dass ich versuche wirklich, ja, das ist zwar manchmal anstrengend, aber ich versuche schon, jeden, ja, so viel wie möglich zu beantworten, alles ernst zu nehmen, also nicht abzubügeln, abzuwiegeln, weil derjenige, der so eine Frage oder so eine da ein Problem hat, der hat einfach eine Not, ne? Und das gehört auch zum Job des Arztes, einfach das wahrzunehmen und da nicht auch drüber zu gehen. Das ärgert mich maßlos, wenn Leute dann irgendwie, Kolleginnen oder Kollegen sagen, ach, das ist ja nichts, das muss jetzt noch nicht operiert werden und sie haben kein Problem und so. Also jeder Mensch, der ein Problem hat, hat ein Problem. Ne? Und das war so. Und das Dritte ist vielleicht, dass ich finde, man muss immer aufrichtig sein. Also sicherlich gibt es ja viele Interessenskonflikte, die man als Arzt hat. Damit meine ich jetzt nicht nur finanzielle, sondern auch das ganze System steht dahinter, dass man immer versucht, sowas in der Tiefe deines Herzens, was ist deine wirkliche Meinung hier, und das dann auch unverstellt so durchzugeben.
Und wie erleben Sie Ihre Patienten? Kann man das so ein bisschen kategorisieren?
Das ist natürlich das Schöne an meinem Job. Ich kriege schon sehr viel positives Feedback und Dankbarkeit zurück. Also wo ich schon auch das Gefühl habe, dass da ist eine Lücke, da ist wirklich ein Riesenbedarf. Also nicht nur an Naturheilkunde, sondern auch an Information einfach. Und da habe ich auch das Gefühl, da kann man echt viel Gutes bewirken, wenn man das, wenn man sich da ein bisschen ausrichtet. Und da brauchen wir, glaube ich, wirklich auch mehr Ärzte. Also das müsste man besser aufteilen, ne? Also klar, ich möchte, wenn ich jetzt operiert werde oder eine Operation vornehme, möchte ich, dass der Arzt vor allem gut operieren kann. Ist ja logisch, ne? Der muss da mit mir keine großen Romane.
Aber es gehört Vertrauen hingibt, dazu.
Ne? Und ich finde, das müsste man in jedem Fach mehr übermitteln und mehr sagen, wie spreche ich vertrauensvoll, informativ mit den Patienten, hätten wir viel weniger Probleme in der Medizin. Ich glaube auch viel weniger notwendige Arztbesuche.
Das beobachte ich auch. Manchmal ist es so, wenn man sich mehr Zeit nimmt beim ersten Mal, haben die Leute viel weniger das Bedürfnis, immer und immer wieder mit dem gleichen Problem zu kommen, ja, was Sie vorhin auch sagten.
Ne? Ja, genau.
Weil man einfach auf den Weg gebracht wird und weiß, im Notfall kann man sich melden, aber man hat verstanden,
genau,
was man auch selber tun kann.
Ja, es gibt ja, wie gesagt, wir Ärzte haben, also ich sage, spreche mal von wir Ärzte, also wir haben es auch selber ja ein bisschen eingebrockt, dass das System so ist, aber es ist ja wirklich keine Seltenheit, ne, dass Menschen 10, 20 Mal zu einem Arzt gehen für irgendeine Therapie und da ist, hat kein einziges tiefgründiges Gespräch stattgefunden. Das ist eigentlich eine Katastrophe, dass das so ist, ne?
Und wie ist das, wenn Sie einen Patienten haben, der eine lange Leidensgeschichte hinter sich hat und schon mit einem dicken Aktenordner kommt, ne? Das sind ja so diese Patienten, die weiß man gleich, das dauert ganz lange.
Ja.
Und manchmal finde ich jetzt auch, man steigt nicht immer gleich dahinter. Und also auch wenn man psychologisch und empathisch ist, es klappt nicht immer so toll. Wie gehen Sie mit solchen in Anführungsstrichen schwierigen Herausforderungen um?
Ja, auch da versuche ich ganz offen zu sein. Also wenn jemand mit einer großen Akte, mit einem so einem Leidsordner kommt, dann sage ich dann, oh Mensch, das ist jetzt aber wirklich eine sehr dicke Akte. Dann teile ich auch erstmal mit, dass es von der Zeit schwierig werden könnte, also damit das erstmal klar ist. Und dann versuche ich auch, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Also dann ist ja oft auch die Frage, gibt es eine psychosomatische Ursache? Und das spreche ich dann an und sage dann vielleicht, das wurden Sie jetzt vielleicht schon ganz oft gefragt oder das hören Sie jetzt vielleicht nicht gerne, aber ich möchte das jetzt einfach auch nochmal in dem gesamten Abklopfen hier abfragen, was spielen denn Sorgen oder so für eine Rolle könnte es sein? Also ich versuche immer so eine Einleitung zu machen und dann die einzelnen Bereiche abzuklopfen und also quasi auch eine Offenheit zu erzeugen. Weil bei Menschen, die, bei Patientinnen und Patienten, die schon ganz, ganz oft beim Arzt waren, die haben ja auch schon die Nase gestrichen voll, ne? Und manche Sachen können die nicht mehr hören und manche, die haben immer Sorge, dass sie in eine Ecke gestellt werden oder in eine Schublade rein und sowas. Und ich versuche also in der Gesprächsführung erstmal wieder Vertrauen und eine Offenheit zurückzugewinnen, aber dann natürlich schon alles abzufragen.
Ne? Weil Sie es vorhin gesagt haben, viele Menschen vertragen Nahrungsmittel zunehmend nicht mehr, obwohl sie keine Allergie haben und obwohl sie keine Magen-Darm-Entzündung haben. Und das nennt man ja heute auch Reizdarm. Und Sie haben da ganz viele Antworten, auch ernährungstechnischer Art. Doch die Psyche, gerade beim Magen-Darm-Trakt, bei der Verdauung, ist ja auch so ein ganz großes Thema. Also das heißt, ich nach meiner Vorstellung ist der Reizdarm etwas internistisches, also Mikrobiom, also die Bakterien im Darm, ist Ernährung, ist Lebensstil, aber es ist auch ein bisschen Psychosomatik, wie wahrscheinlich jede Krankheit.
Ja, also das ist vor allem Psychosomatik. Also ich würde mal so sagen, also Ernährung ist sehr, sehr wichtig, sonst hätte ich natürlich nicht so viel Schwerpunkt drauf gelegt, aber unser psychisches Befinden, unser Lebensglück, unser Stress ist mindestens genauso wichtig. Und bei Darmbeschwerden würde ich sagen, dass es das Allerwichtigste ist. Und die Problematik sehe ich nur, dass es halt nicht so einfach ist, da eine Lösung zu finden. Also bei der Ernährung geht's ja fast noch schnell, ne? Wenn man zum Beispiel da haben wir die Methode des Heilfastens. Mhm. Das ist super. Das ist so ein Joker, ne? Zack. Und innerhalb von einer Woche können Sie auch jemanden, der 10 Jahre lang sich fürchterlich ernährt hat, wieder irgendwie einigermaßen hinbekommen. Ne?
Die Reset-Taste.
Ja, das ist die Reset-Taste. Und die Reset-Taste für das Emotionale, für das Psychische, die gibt's nicht. Gibt mal selten mal bei Hypnose oder so einen Effekt. Aber letztlich ist es auch ein bisschen ein mühsamer Weg, wo man aber wahnsinnig schön belohnt wird, wenn man den geht. Und eben von beiden Seiten, auch mit Meditation oder halt auch mit Gesprächen, aber einfach, da ist so viel drin.
Ja, vor allem, weil Sie es ja auch selber leben. Sie sagen ja selber, ich bin Psyche und Körper. Ne? Ich mache Sport, ich ernähre mich gesund und ich mache Meditation für meinen Seelenzustand. Ja. Also darf man das vielleicht auch gar nicht mehr so tabuisieren, diesen psychischen Aspekt bei Krankheiten?
Nein, das ist, ich finde, Das gebe ich aber auch immer mit als erstes, dass ich immer sage, das ist doch eigentlich was Gutes, das ist doch eigentlich was, eine ganz positive Nachricht, wenn etwas psychisch bedingt wird. Also erstens ist es, heißt es dann, das ist nicht eingraviert in den Körper, ich kann das verändern, ne? Das ist funktionell, ich kann da wieder gesund werden.
Wichtiges Wort, funktionell. Ne? Wenn man irgendwo liest, funktionelle Rückenschmerzen, funktionelle Magen-Darm-Beschwerden, ist immer mit Psyche im
genau.
Ist wie ein Codewort. Ne?
Es ist nicht kaputt.
Ja.
Ne, würde ich jetzt meinen Kindern sagen, die sagen immer kaputt. Nein, es ist nicht kaputt, ne? Es ist nur die Funktion. Und das Zweite ist, ich meine, wir leben einfach in einer sehr, sehr merkwürdigen Zeit. Ne? Wir leben in einer sehr verdichteten Zeit und alles ist letztlich für unsere Sinnessysteme, für unsere Augen, für unsere Ohren, das ist letztlich alles zu viel. Und insofern ist es fast schon ein Wunder, dass wir nicht noch mehr psychisch alle angefasst und betroffen sind. Und insofern hat jeder, sagen wir mal, der ein psychisches Problem in Anführungsstrichen hat, der muss sich klar machen, dass das eigentlich ganz fast schon normal ist in dieser Zeit. Ne? Und dass es einfach nur zum Anlass, das ist ganz blöde oder sagen wir mal, das ganz ungünstige ist halt, wenn dann aber jemand denkt, ach, jetzt werde ich da in eine Schublade gesteckt, und das dann von sich weist, dann hat man natürlich sehr viele Möglichkeiten verloren in dem Moment. Dann geht er vielleicht von einem Arzt zum anderen immer auf der Suche, dass es daran liegt. Und man findet natürlich auch immer Ärzte und Ärzte, die noch eine Untersuchung machen.
Apparatemedizin.
Mhm. Am schlimmsten immer noch Privatpatient ist. Das sage ich jetzt mal hier in der ganzen Offenheit.
Wir machen jetzt nochmal ein MRT.
Ja, genau. Ja. Und das bringt ja alles dann nichts.
Mhm. Arbeiten Sie dann mit Psychologen, Psychotherapeuten zusammen
ja,
in der
genau.
Klinik?
Ja, genau. Wir haben eine Psychotherapeutin, wir haben eine psychosomatische Ärztin und viele unserer Kollegen, also Assistenten wie Oberärzte, haben auch eine zusätzliche psychosomatische Ausbildung. Wow. Ich leider nicht. Das ist das Einzige, was ich bereue. Also wenn ich jetzt nochmal am Anfang wäre, dann würde ich das, glaube ich, von Beginn an.
Ich auch. Ich komme mit. Wir machen den Kurs zusammen. Ja, finde ich auch ganz wichtig, eigentlich in jeder Fachrichtung.
Ja, genau.
Wie sind Sie denn selber als Patient?
Ein bisschen ängstlich schon. Also ich gehe nicht gerne zum Wer geht gerne? Doch, ja, wohl, manche gehen gerne. Ich gehe wirklich nicht gerne zum Arzt. Ich drücke mich auch gerne davor. Und aber dann bin ich schon ganz folgsam und ganz kooperativ. Wenn ich da mal in der Tür bin, dann mache ich das auch, was mir da gesagt wird.
Sind Sie denn ängstlich also oder kritisch? Hypochonder? Skeptiker?
Interessante Frage. Nee, sehr hypochondrisch bin ich nicht. Ich bin eher manchmal zu ich gehe manchmal vielleicht zu streng mit mir vor. Also das höre ich dann oft von meiner Frau, die dann irgendwie sagt, jetzt leg dich mal ins Bett und du bist jetzt krank und du gehörst jetzt irgendwie nicht an. Wenn du jetzt zur Arbeit gehst, dann steckst du nur alle Leute an. Also da muss man mich manchmal so ein bisschen mit Gewalt aus dem Verkehr ziehen. Also ich würde eher immer sagen, ja, jetzt stell dich nicht so an. Das geht schon. Und da habe ich auch ein paar Mal Mist gebaut und dann quasi die Quittung später bekommen.
Ich finde, wenn man krank ist, dann muss man sich auch eingestehen, dass man ja quasi endlich ist und nicht grenzenlose Kraftreserven hat. Und das ist ja auch ganz schön kränkend eigentlich, dass man krank ist.
Ich meine, krank sein ist auch sich einzugestehen, dass man krank ist. Ich meine, schön ist es nie. Ne? Nee. Das ist, also da rede ich auch nicht um den Brei herum. Und das ist, wie Sie sagen, ne? Das ist der Beweis unserer Endlichkeit, was wir ja alle sehr gerne verdrängen. Ne? Mhm. Und wenn man krank ist, dann weiß man halt, okay, es ist sogar das Gleiche fürs Älterwerden. Ne? Das Älterwerden ist auch kein Spaß. Man gewinnt an Reife, aber natürlich zu merken, auch jetzt im Lebensstil, dass man ja immer mehr Aufwand betreiben muss. Ne?
Also, um das zu halten.
Ja. Ne? Früher bin ich vielleicht einmal alle 2 Wochen joggen gegangen und heute weiß ich ja, okay, das musst du irgendwie jetzt alle 3-4 Tage machen, sonst ist da nichts mehr. Ne? Ja.
Also Sie haben mir jetzt schon erzählt, Sie reden viel, Sie hören sich auch Dinge an, die außerhalb nur des einen Fachgebietes sind, die Psyche, der Körper, die Ernährung und so weiter. Ganz lange Krankengeschichten, das kostet alles Zeit. Was sind denn so Ihre Wünsche für unser Gesundheitssystem? Was sollte sich unbedingt ändern? Gibt es da Anregungen, was wir Ärzte in die Politik
ich würde das Gesundheitssystem radikal umbauen. Ich würde das komplett umbauen. Das heißt also, ich würde quasi dem Hausarzt und vor allem der dann eben eine psychosomatische Zusatzausbildung hat und eine Zusatzausbildung haben muss im Bereich Ernährung und Bewegung, die würde ich die ganz zentrale Rolle geben. Und der sollte quasi die Zeit haben, mindestens eine Stunde mit jedem Patienten beim Erstkontakt zu reden. Und dann soll er entscheiden mit dem Patienten. Und ich würde alle wiederholten Untersuchungen, Kernspintomographie haben wir gerade gesagt, oder MRT oder Röntgen, würde ich einer ganz strengen Regulation unterwerfen. Sozusagen, dass das wird alle nerven, aber dass das genau begründet werden muss, warum jetzt hier schon wieder ein MRT gemacht wird oder warum jetzt hier schon wieder eine Blutuntersuchung gemacht wird, die unendlich viel kostet. Also ich würde das ganze System umstellen. Ne? Erst sprechen, zuhören, Lebensstilveränderung. Bei akuten Sachen gilt jetzt natürlich was anderes, Autounfall oder sowas. Ne? Und dann wird reglementiert und dann würde man in diesem hinteren Bereich, also dann hätten wir wahrscheinlich, sagen wir mal, nur noch 20% der Kernspintomographien, dann hätten wir nur noch 20% der Rückenoperationen, dann würden wir wahnsinnig viel Geld sparen. Und das würde ich dann umlenken in die Schulen, in die Kindergärten, in das Studium, dass der ganze Bereich Lebensstil, Psychosomatik, seelisches Gesundheit, dass der einfach einen ganz anderen Stellenwert kriegt.
Man sagt ja, dass nicht mehr als 30% des Lebens so genetisch bedingt sind und der Rest ist wirklich Lebensstil und vielleicht Umweltfaktoren und sowas. Das heißt, der Stellenwert ist enorm. Also man hat viel Einflussmöglichkeiten.
Genau, also es variiert so ein bisschen je nach Krankheit, aber da gibt es so Zahlen, da gibt es ja diese Megastudie Global Burden of Disease, die berechnet das so mit neuen statistischen Methoden und das ist eigentlich ganz erschreckend, wenn man das liest. So, also jetzt gerade auch in diesem ganzen Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja immer noch eine fürchterliche Sache sind, Schlaganfälle, Herztod und Herzinfarkte. Und wenn man die Zahlen so ein bisschen gröber zusammenfasst, dann hat die Genetik so eine Rolle von, sagen wir mal, zwischen 10%, 12%, 13%. Okay. Und was das Verrückte ist, die gesamte medizinische Versorgung mit all ihrer Technik, mit all ihren Milliarden, die sie kostet, hat auch nur einen Einfluss von ungefähr 15% also auf die Gesundheit. Ne? Das heißt also, muss ich klar machen, da sind dann 70%, 80% von dem, was die Menschen wirklich gesund und glücklich macht, hat nichts mit der gesamten Medizin, nichts mit der Genetik zu tun. Ja. Und unser Gesundheitssystem ist halt komplett von der anderen Seite aufgebaut. Ja. Und das finde ich schon irgendwie kurios. Ne.
Und auch das ist für uns Mediziner eine kränkende Realität.
Ja, klar.
Es gibt uns ja gar nicht so viel Handlungsspielraum und Macht.
Ja, genau. Vielleicht ist es auch deswegen so geworden. Ne. Aber ich bin schon so Optimist oder so. Also ich bin ein bisschen romantisch veranlagt und ich stelle mir schon vor, dass das irgendwann mal klappt, das ist ja wie mit dem Klimawandel. Ich glaube, irgendwann checken wir es alle. Ne? Irgendwann ist es dann soweit, dass da wären ja manche Dinge unmöglich gewesen, dass man über Elektroautos redet. Vor 15 Jahren hätten einem alle den Vogel gezeigt und gesagt, Quatsch und so, ne? Ich kaufe mir noch ein dickeres Auto und so. Also ich glaube, irgendwann dämmert das dann schon und ich glaube auch, irgendwann wird das in der Medizin kommen, dass das umgestellt wird.
Und wie finden Sie nochmal unseren netten Kollegen Dr. Google?
Also im Internet, da habe ich halt gerade so insgesamt mein Problem. Das ist auch ganz interessant. Ich fand Dr. Google am Anfang sehr toll. Ich finde es letztlich schon auch gut, dass Menschen viel wissen und dass man auf Augenhöhe ein Gespräch führt. Das fand ich am Anfang richtig gut. Und dass da nicht nur dieser Weißkittelgott dann sagt, oh, jetzt ist es so. Aber inzwischen finde ich das Ganze, um das so ein bisschen salopp zu sagen, doch eine Seuche. Aber das betrifft das ganze Internet. Und ich habe gerade in den letzten Wochen war ich viel auf Reisen, auch mit vielen Menschen aus verschiedenen Technologiebranchen, Medizinbranchen geredet. Und das beunruhigt eigentlich alle, dass keiner mehr weiß, wie man dieser Fehlinformation, Desinformation auch und dieser Masse an Information, wie man damit eigentlich umgehen soll. Also inzwischen habe ich den Eindruck, dass leider diese Kurve, die erst so nach oben ging, dass die Welt wird schöner, dass die in dem Bereich leider gerade wieder nach unten geht.
Jetzt haben Sie ganz viele Fans und auf den sozialen Medien haben viele Hörer Fragen an Sie, an mich geschickt, die ich Ihnen heute stellen soll. Ja. Weil das so viele Fragen sind, machen wir die kürzer als die anderen Antworten. Ist wie so eine schnelle Sprechstunde. Ja. Wird das Gewicht beeinflusst durch die Uhrzeit, zu der man isst?
Ja, gibt eine individuelle Uhrzeit, eine Uhreinstellung und es spielt eine Rolle, wann man isst.
Und zwar, wann sollte man essen? Sie haben mal was von Nachtfasten geschrieben.
Ja, es ist halt so, dass man da, wenn man, so ganz kann man das heute noch nicht sagen, wie man individuell das am besten macht. Das hängt davon ab, ob man zum Beispiel eine Eule oder eine Lerche ist, Morgen- oder Abendtyp. Aber man sollte mal beobachten, wo man sich da einordnet. Und da, wo die beste Tageszeit ist, wo man also sich am kräftigsten, am vitalsten fühlt, da sollte man dann auch das meiste essen.
Es gibt Kinder, die morgens nicht frühstücken wollen. Ist das etwas, was man durchgehen lassen kann oder ist das eine ganz schlechte Empfehlung?
Das kann man durchgehen lassen, weil diese innere Uhr durchläuft einen Lebenszyklus. Also das ist so, dass wir das Pubertierende haben tatsächlich von ihren Clock-Genes, ihren Urgenen, diese beste Stoffwechselzeit erst um 11, 12 Uhr. Das heißt, man würde denen überhaupt nichts Gutes tun, denen ein Frühstück reinzuzwängen. Wohingegen, wenn man dann sehr, sehr alt ist, da gibt es ja dieses Sprichwort von der senilen Bettflug, da kippt das alles wieder ins Gegenteil. Da verändert sich die innere Uhr und dann wird man das Frühstück lieben.
Und wie verändert sich die Stimmung oder Stimmungsschwankungen? Kann man die beeinflussen durchs Essen?
Ja, also bei Stimmungsschwankungen kann man durchs Essen beeinflussen. Das Heilfasten hat eine gute Wirkung auf die Stimmung. Auch das Intervallfasten, das berichten mir inzwischen doch viele, viele Patientinnen und Patienten, dass ihnen das sehr gut getan hat für das psychische Befinden. Aber ich würde schon sagen, die Hauptbedeutung hat schon die psychosomatische, die psychotherapeutische und die Mind-Body-Therapie.
Es wird viel über das Mikrobiom, die Darmbewohnerschaft gesprochen. Was passiert beim Fasten mit unseren Darmbewohnern?
Auch das ist quasi wie so ein Neustart, ein kleiner Reset-Knopf. Das hat man untersucht in Studien. Also nach dem Fasten findet man eine ganz schöne Normalisierung, Ausgewogenheit der Darmbakterien. Und dann ist natürlich der beste Zeitpunkt, um mit einer schönen, ballaststoffreichen Ernährung reinzugehen.
Und der Einfluss ist viel größer sicherlich als die Darmspülung, die manche beim Heilpraktiker sich machen lassen, ja. Schwenkeinläufe und so. Das ist doch eher...
Ja, also ich bin gegen diese maschinellen Darmspülungen. Das ist auch nicht natürlich. Da können auch Verletzungen entstehen. Ein Einlauf, also so ein Klistier, das kann man machen beim Fasten, aber generell keine Darmspülungen.
Was halten Sie von Darmsanierung und Kuren mit Ballaststoffen und Probiotika?
Ja, also Ballaststoffe sind wunderbar. Das sind Präbiotika. Also wir geben den Bakterien Futter und zusammen mit gesundem anderem Futter kann man damit auf natürliche Art und Weise die Darmbakterien gut beeinflussen. Bei den Probiotika ist meiner Meinung nach derzeit zu viel Werbung und zu wenig Fakten. Das heißt, dass die in den Apotheken sind es meterlange Regale und jeder behauptet, mit dem Präparat wird alles gut. Das wissen wir aber noch gar nicht. Also Probiotika würde ich sagen, kann man mal ausprobieren, aber nicht zu viel Geld dafür ausgeben.
Und Präbiotika, also Ballaststoffe aus der Nahrung oder in Pulverform auch aus der Apotheke oder aus der Drogerie?
Am besten aus der Nahrung. Am besten Ballaststoffe, mein Geheimtipp ist immer resistente Stärke. Das heißt also Kartoffeln oder Nudeln abkühlen lassen und
oder
als
Reis.
Salat oder Reis, genau, oder als Sushi kalt verzehren oder halt wieder aufwärmen, dann aber auf jeden Fall erst einmal abkühlen lassen, dann hat man auch ein Präbiotikum.
Und man bleibt schlank, ne? Dann wird ja. Man diesmal nicht mal dick von den Kohlenhydraten.
Ja, genau,
ne?
Genau.
Yeah. Okay, in Ihrer Abteilung gibt es auch eine ayurvedische Medizin. Wo ist die besonders zu empfehlen?
Die ayurvedische Medizin ist sehr gut wirksam, interessanterweise bei so Erschöpfungssyndromen und Burnout. Da sehen wir sehr, sehr gute Effekte. Auch interessanterweise bei neurologischen Erkrankungen, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose und auch bei Rheuma ist das eine gute ergänzende Therapie.
Das heißt, da würden dann Kräuter oder Nahrungsmittel gegeben?
Genau, die ayurvedische ist eine sogenannte multimodale Therapie, wie eigentlich die klassische Naturheilkunde auch. Das heißt, da werden Kräuter gegeben, eine Ernährungsempfehlung, aber da gehören auch Yoga-Übungen dazu und auch diese wunderbaren Massagen, die allerdings eben den Nachteil haben, dass die meistens etwas kostspieliger sind, weil man da so viel Personal dazu braucht.
Traditionelle chinesische Medizin wird auch oft von Heilpraktikern angeboten. Ist es egal, wo ich hingehe, ist die immer wirksam?
Also die traditionelle chinesische Medizin ist nicht immer wirksam, aber sie ist bei Schmerzerkrankungen ist sie sehr gut. Auch bei einzelnen Darmerkrankungen kann man damit einen Versuch machen. Auch bei Allergien ist beispielsweise die Akupunktur sehr wirksam. Und letztlich kann auch ein Heilpraktiker ein sehr, sehr guter Akupunkteur, vielleicht sogar ein besserer Akupunkteur sein als ein Arzt. Das kommt auf die Länge der Ausbildung an und das würde ich denjenigen oder diejenige am besten direkt fragen.
Was gibt es denn sonst noch außer Akupunktur in der CCM?
Da gibt es die Heilkräuter, ähnlich auch wie im Ayurveda. Da hat man über 1000 Kräuter, also ein größeres Spektrum, als wir in Europa haben. Dann gibt es auch eine sehr ausgeklügelte Ernährungstherapie. Und dann haben die ihre eigenen Mind-Body-Verfahren, auch die Meditation, aber die haben die schönen Übungen Tai Chi und Qigong. Und dann haben die spezielle Massageformen, die sind manchmal ein bisschen ruppig, die sind für uns durchaus so ein bisschen rustikal, also bei einer Technik, die ich kenne, wird dann mit dem Ellbogen, wird man da auf dem Rücken malträtiert. Aber letztlich auch eine multimodale Therapie.
Wie beurteilen Sie Umweltfaktoren und Gifte auf unseren Körper?
Ja, also das ist ein sehr kompliziertes Thema. Also ich versuche, meine Patientinnen und Patienten immer ein bisschen davon abzubringen, von diesem Detox, also dass man sich jetzt dauernd entgiften müsste. Also es ist schon so, dass der Körper kommt eigentlich mit sehr vielem zurecht. Also wenn man sich mal so überlegt, also der Körper ist hart im Nehmen. Ich denke da auch immer an, ich spiele sehr gerne Gitarre und wäre gerne Musiker geworden. Und mein Idol war Keith Richards, der Gitarrist von den Rolling Stones. Und wenn ich denke, was der für einen Lebensstil gehabt hat und was der an Giftstoffen alles sich
konsumiert hat.
Und er steht jetzt mit 76, ist er jetzt, steht er auf der Bühne, denke ich, der Mensch ist robuster manchmal, als wir denken. Aber man darf sich darauf natürlich nicht ausruhen. Ich habe inzwischen schon auch ein bisschen Bedenken, was gerade die Nahrungsmittel anbelangt, aber auch natürlich das Grundwasser, Mikroplastik, dass das ein zunehmendes Problem wird. Und ich würde sagen, keiner muss dauernd Detox-Kuren machen, aber ich würde schon empfehlen, man sollte überlegen, wo man wohnt. Es ist keine gute Idee, in einer stark befahrenen Straße zu wohnen mit hoher Feinstaubbelastung. Das ist nochmal ein Grund übrigens für vegetarische Ernährung, dass man weniger Giftstoffe zu sich nimmt. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich keinen Fisch mehr empfehle, weil der Fisch eben sehr, sehr stark toxisch belastet ist.
Schwermetalle.
Ja. Also das heißt, man kann schon mit der Nahrung, mit dem Lebensstil gucken, dass man einfach weniger Gift zu sich nimmt. Das würde ich eher empfehlen, als Gift zu sich zu nehmen und dann zu einer Detox-Kur zu reisen.
Und auch Tattoo-Farben sind ja voll belastet.
Tattoo-Farben sind natürlich...
Auf der einen Seite Dinkelkeks, auf der anderen Seite ja, ein buntes Tattoo, oder?
Ja, das ist wirklich schrecklich. Das gehört aber, glaube ich, auch zu uns Menschen, ne? dieses Widersinnige. Oder gibt es ja ein schönes Buch von dem Daniel Kahneman, von dem Nobelpreisträger, der das ja ausgeführt hat, dass wir die Wahrscheinlichkeiten immer total falsch einschätzen. Ne? So etwas, was gar nicht so wichtig für unsere Gesundheit ist, das ist so, so riesig groß. Und also typischerweise dann, wie gesagt, so ein Mensch, der zu der Detox-Kur fährt und so und dann irgendwie aus der Praxis rausgeht, sich eine Zigarette anzündet. Ja. Wo ich denke, ja. wie soll ich das mit Vernunft verstehen?
Aber was ist denn eigentlich eine Detox-Kur? Ich dachte, das sind immer solche Smoothies, die Leute trinken,
ja,
die dann Detox
da gibt's keine Definition, deswegen mag ich das auch nicht. Ne? Da gibt's dann, das sind so wilde Mischungen aus Fasten und Ayurveda und irgendwelchen Smoothies und Gewürzen und meistens eben wild zusammengedacht.
Weil richtige umweltmedizinische Ausleitungstherapien, die sind ja richtige Medikamententherapien, die auch richtige Nebenwirkungen haben.
Genau, können, auch ne? So Chelatinfusionen, ja. Und so. Und das sehe ich bislang nicht den Sinn dahinter und auch wissenschaftlich ist es nicht gut weggekommen.
Also selbst wenn man im Blut Blei nachweist und
also das
Cadmium.
Man muss sich halt ganz genau überlegen, also es gibt natürlich Menschen, die haben toxische Belastungen, das ist eben ganz klar und so. Und jetzt ist aber die Frage, wenn das einmal drin ist im Körper, ist es besser, das drin zu lassen? Die meisten sind ja im Fettgewebe abgelagert.
Oder im Knochen, das Blei.
Ja, oder im Knochen. Und, und da ist die große Frage, ob man das nicht lieber in Ruhe lässt, als dass man es anfängt zu mobilisieren. Ne? Weil dann geht es erst richtig in die Blutbahn. Und ob das dann aber über den Urin oder über den Verdauungstrakt wirklich rausgeht, das weiß nämlich so keiner. Ne? Also ich will das nicht kleinreden. Also es gibt Menschen, die haben da sicherlich Beschwerden und Probleme durch. Aber ich wäre mir sehr unsicher, was da die beste Lösung ist, damit umzugehen.
Es gibt bald ein neues Handynetz. Das ist sehr umstritten unter Ärzten. Haben Sie da auch eine naturheilkundliche Meinung?
Ja, es bereitet mir halt schon auch Sorge. Also wir hatten ja bei den bisherigen Handy-Mobilfunkstrahlungen gibt's keine klare Evidenz, dass es schädlich ist. Aber ich habe mir einmal die Mühe gemacht, hatte auch eine Kollegin, die sich sehr damit beschäftigt hat und bin dann da, habe mir die Daten angeschaut. Also so ganz eindeutig gut für die Gesundheit war es ja letztlich doch nicht. Ne? Es waren nie so Belege, dass man, denke ich, vom Gesetzgeber eindeutig jetzt sagen würde, wir verbieten das jetzt oder sowas. Aber so ganz astrein war das nicht. Und ich habe natürlich schon die Sorge, dass wenn das jetzt von der Dimension sehr viel stärker wird, dass wir dann in ein Gesundheitsrisiko reinlaufen. Und ich, mir geht es auch persönlich so, das ist vielleicht aber auch ein bisschen emotional. Also ich fühle mich schon auch unwohl, dass wenn ich meinen Empfänger, mein Netz such, anschalte, dass ich da inzwischen 20 Quellen kriege. Und zu Hause schalten wir zumindest das WLAN aus nachts. Und ich bilde mir ein, dass ich war auch ein paar Mal in Hotels, die sind ja, das ist ja sowas Neues jetzt, ne? Luxushotels, die damit werben. Bei uns gibt's keine Handystrahlung, kein WLAN, nichts, sie sind nicht erreichbar. Ich bilde mir ein, ich hätte da fantastisch geschlafen. Mhm.
Fibromyalgie, das ist ja so eine Sehnenansatzerkrankung, die ist in der Ärzteschaft, wird sie manchmal belächelt. Mhm. Es wird viel auf die Psyche geschoben, aber Biochemiker sagen, es könnte auch ein Mitochondrienschaden sein, ja. Also praktisch unsere Fabriken in den Zellen. Haben Sie da eine naturheilkundliche Definition und ist das eine existente Erkrankung?
Ja, das ist eine Erkrankung, die ist absolut existent. Ich habe wahrscheinlich schon tausende Patientinnen und Patienten davon gesehen. Nur die Ursache ist nicht ganz klar. Das ist wahrscheinlich ein, wie man in der Medizin sagt, ein Cluster, also eine Gemengelage von tatsächlich greifbaren Faktoren, molekular, Entzündung, aber auch psychosomatischen Faktoren, vielleicht sogar Infektionen. Und also die Ursache ist nicht klar. Man weiß aber immer mehr, welche Therapien helfen. Es ist aber auch leider so, dass da die Lebensstiltherapien das Wichtigste sind, also Bewegung, Meditation, Yoga und so. Und es ist eine mühsame Geschichte, die Beschwerden zu lindern.
Aber Sie nehmen das ernst und das hilft dann
ja,
auch.
Ja, genau.
Natürlich. Ihr Vater war Kneipparzt. Können Sie kurz erklären, was Kneippkuren sind und ob die noch aktuell sind?
Ja, Kneippkuren sind wunderbar. Das ist fantastisch. Das ist so einfach. Man kann das in der Duschtasse, in der Badewanne machen, sich mit kaltem Güssen da erfrischen oder auch bei Beschwerden mit Wechselgüssen, Wechselbädern arbeiten. Man kann Blutdruck senken, man kann Depressionen damit anteilig mitbehandeln. Und das ganz große Drama der Kneipptherapie ist nur, dass sie in Vergessenheit geraten ist. Und wenn man heute auch durch Bad Wörishofen fährt, ich war da gerade vor ein paar Tagen, dann ist dieses wunderbare Erbe, aber man merkt natürlich, dass es nicht mehr ganz so im Interesse unseres Zeitgeistes ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass irgendwann mal dieses Kneipp wieder richtig hip wird.
Was halten Sie von homöopathischen Globuli?
Ach, ganz schwierige Frage. Also ich habe zunehmend, sagen wir mal, eine Verärgerung über diese Diskussion, die so vehement und so aggressiv geführt wird über und um die Homöopathie. Also man schlägt sich da ja inzwischen die Köpfe ein. Und wenn ich mir die Fakten anschaue, dann weiß man eigentlich drei Dinge. Das erste ist die grundlagenwissenschaftlich, gibt es kein Erklärungsmodell für die Homöopathie. In den sogenannten klinischen wissenschaftlichen Studien steht es 50-50, das heißt ein paar Studien zeigen gute Ergebnisse für die Homöopathie, ein paar negative. Und in der Realität, also in der Versorgungsforschung, hilft die Homöopathie vielen Menschen. Das heißt, es ist eine komplizierte Situation, in der es eigentlich nur eine Antwort gibt. Man muss da weiter drüber erforschen, ob es wirklich nur alles Placebo ist oder wenn Placebo, welche Art von Placebo. Und ich finde es keine gute Lösung, dass man sich da nur die Köpfe drüber einschlägt und sich jeweils die andere Seite der Dummheit bezichtigt.
Viele Kräutertinkturen sind Alkoholextrakte. Sie können auf den Magen schlagen und sind nicht für Alkoholiker geeignet. Geht das auch in Tablettenform? Muss das so sein mit den Alkoholextrakten?
Nein, es muss nicht sein. Es ist natürlich ist natürlich ein tolles Konservierungsmittel und es ist so der Standard. Aber man kann natürlich auch Kräutertees als Zubereitung wählen und Extrakte. Ne? Also gerade in der Kräutertherapie gibt es viele andere Möglichkeiten.
Wann sollte man Nahrungsergänzungsmittel nehmen?
Es gibt vor allem Situationen, wenn man sich nicht mehr ordentlich ernähren kann, also nicht ernähren möchte, sondern nicht mehr kann. Also zum Beispiel, wenn man auf einer Intensivstation ist und im Koma ist oder in der Beatmung ernährt werden muss. Wenn man sehr alt ist, also wenn die Kauinstrumente nicht mehr richtig funktionieren, also immer dann, wenn wir das nicht mehr auf natürlichem Wege machen können, dann sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll. Bei allem anderen, bis auf wenige Ausnahmen, halte ich sie für überflüssig.
Selbst wenn man dann im Blut einen Mangel nachweisen würde, also ich weiß das als Hautärztin, die haben oft Ekzeme, die Leute, und kriegen Cortison, 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 es hilft nicht. Und dann guckt guckt man, ach, Zinkmangel im Blut, dann gibt man Zink und sie heilen ab.
Ja, ein schönes Beispiel. Also überbrückend mache ich das auch mal, aber es ist natürlich schon so, dass man dann auch sagen will, ja gut, wo ist Zink drin, ne? In Vollkorngetreide, in Nüssen und so. Also, aber das ist jetzt vielleicht auch mein persönlicher Schwerpunkt, dass ich immer versuche, es auf natürliche Art und Weise auszugleichen und überbrückend, aber kann man es natürlich, wenn man Mangel nachgewiesen ist, das mal. Oder es gibt auch Situationen, das hatte ich schon erwähnt, Vitamin B12, wenn man sich vegan ernährt, da muss man auch ergänzen.
Herr Professor Michalsen, das war ein unglaublich interessantes Gespräch.
Oh, danke, fand ich aber auch.
Ja, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weiterreden. Lass uns irgendwann fortsetzen, in oder außerhalb der Kältesauna.
Total gerne. Ja. Sie haben mir auch Spaß gemacht. Danke.
Danke.
Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argom Lab und der Verlagsgruppe Drömer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt.